Hallo, liebe ZuhörerInnen. Ich darf Sie heute zu unserer 5. Folge von Bildlich gesprochen begrüßen. Und natürlich sitzt heute wieder meine Kollegin Sandra neben mir.
Hallo.
Wir beide sind als Gründungsberater bzw. Gründungsberaterin aktiv und möchten euch im Rahmen dieses Podcasts einen Einblick in die Startup-Welt geben. Darüber hinaus aber auch eventuell ein paar Learnings für das ein oder andere Startup. Und in diesem Zusammenhang, Sandra, was hast du denn in der letzten Folge gelernt?
Ja, in unserer letzten Folge war Anja Silberbauer zu Gast. Sie ist die Gründerin von Harmony & Care. Und da hat es mich unter anderem überrascht, wie sie erzählt hat, dass sie sehr, sehr viel Zeit investiert hat, sich mit dem Markt auseinanderzusetzen. Das war für sie ganz, ganz zentral. Und sehr interessant fand ich es auch, dass sie den Werbewert, den der Auftritt in einer bekannten Fernsehshow für sie wirklich über Jahre eigentlich noch weiterhin hat, was sie uns darüber erzählt hat. Es war sehr spannend.
Finde ich auch. Das ist auch etwas gewesen, was ich selber nicht wusste. Und insofern fand ich die Folge jetzt persönlich auch sehr interessant und natürlich auch das Gespräch mit ihr sehr interessant. Wer da nochmal reinhören möchte, das war die Folge 4. Aktuell hören Sie ja die Folge 5. Insofern einfach einmal nochmal weiter runterscrollen. Heute kommen wir aber ebenso zu einem sehr besonderen Thema und zu einem sehr besonderen Interviewpartner, eigentlich einer Interviewpartnerin. Richtig, Sandra?
Ganz genau, wieder weibliche Verstärkung heute. Unser heutiger Gast, der liefert nämlich schon über längere Zeit wichtige Impulse für die österreichische Startup-Szene, vor allem im Energiebereich. Sie war 20 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen in der Energiebranche und auch Infrastruktur und da auch wirklich in internationalen Unternehmen tätig, mit großer Verantwortung auch ausgestattet. Und ja, seit 2014 ist sie eben selbstständig, hat da ein Unternehmen gegründet, das sich hauptsächlich mit Fragen der globalen Energiewende, mit der Entwicklung von Geschäftsmodellen, mit Digitalisierung und Investitionen in Startups auseinandersetzt. Wir sprechen also heute mit Evelyn Steinberger-Kern. Ja, herzlich willkommen, Evelyn. Schön, dass du heute da bist bei uns.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
Evelyn, lass uns doch mal mit deiner Person anfangen. Also deiner Entwita entnommen stellt man fest, dass du ja eine Frau voller Energie bist. Beispielsweise mit dem Abschluss deines Doktorats konntest du dich ja schnell in der Wirtschaft etablieren und demzufolge warst du ja dann auch schnell Geschäftsführerin bei Verbund und hast unter anderem das Energiegeschäft bei Siemens geleitet und später sogar auch den Klima-Energiefonds. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wie wichtig waren denn diese Stationen für dich?
Die waren immens wichtig. Warum? Ich habe eigentlich alles gelernt, was ich heute als Unternehmerin gut brauchen kann. Das beginnt bei der Teamfähigkeit, das beginnt bei Leadership, das geht weiter mit, wie verkaufe ich Produkte, Services, mich als Person. Eine der wichtigsten Stationen war für mich auch die Tätigkeit im Verbund. Ich bin damals zu einem Zeitpunkt in dieses Unternehmen gekommen, als gerade sozusagen auch eine Trendwende gegeben war für das Unternehmen, die Energiemarktliberalisierung. Und wir konnten quasi auf der grünen Wiese Ventures bauen. Und ich denke, das war auch mit ausschlaggebend, dass irgendwo in mir dieses Verlangen gewachsen ist, irgendwann einmal Unternehmerin zu werden. Und da wurde ich gut vorbereitet. Aber ich möchte auch nicht das breite Netzwerk missen, das ich beispielsweise mit meiner sehr internationalen Tätigkeit bei Siemens gewinnen konnte. Auf das kann ich heute noch zurückgreifen. Und das ist ein goldenes Adressbuch.
Ja, bei vielen dieser Stationen hast du dich ja auch zumeist auf das Thema Energie fokussiert. Wie wichtig ist dir das Thema denn persönlich, also auch im Alltag?
Das ist mir sehr wichtig. Natürlich ist das über die Zeit gewachsen. Wenn ihr mich fragt, als ich in den 90er Jahren BWL studiert habe, ob ich damals schon gewusst habe, dass ich mich in die Energiewirtschaft hinein bewegen werde, dann hätte ich klarerweise Nein gesagt. Aber mit dem Beginn in diesem Sektor, in dieser Branche und dann natürlich auch mit den ganzen Entwicklungen, die wir über die letzten Jahrzehnte ja auch breit gesellschaftspolitisch diskutieren, ist das auch wirklich zu einem Herzensanliegen geworden. Und mittlerweile, vor allem als Unternehmerin, ist es für mich ganz, ganz wesentlich, Dinge zu tun, die auch sinnstiftend sind, die irgendwo die Welt ein Stück besser machen. Und da ist es schon ganz, ganz wichtig, dass ich in einem Umfeld tätig bin. Und darüber bin ich wirklich glücklich, wo ich auch dazu was beitragen kann. Energietransformation heißt ja, umzustellen auf erneuerbare Energieträger, energieeffizienter zu werden und vor allem auch die Treibhausgase runterzubringen. Und ich denke, das ist ein Anliegen, mit dem man gut leben kann und über das man auch gerne und gut reden kann.
Auf alle Fälle, es ist sehr, sehr schön, wenn man diesen positiven Gedanken auch im beruflichen Alltag immer mittragen kann, denke ich. Und ja, man ist dann immer sehr schnell bei dem Thema Energie, Klimawandel, dass man dem entgegenwirken möchte. Gibt es etwas, das du als Privatperson auch tust, was du konkret auch anderen Leuten vielleicht empfehlen kannst, was man im Kleinen dafür machen kann?
Absolut. Ich meine, natürlich bin ich sehr beeindruckt und beeinflusst, muss ich fast sagen, auch von den Aktivitäten, die wir im technologischen Umfeld tun. Aber was kann man privat tun, seine ganze Lebensweise ein bisschen anzupassen? Das ist sicherlich nicht immer ganz einfach, weil das hat auch damit zu tun, dass man sein Verhalten ändern muss. Und wir versuchen mit unseren Geschäftsmodellen natürlich hier ein bisschen aufzuzeigen, wie es noch leichter gehen kann. Wir sind beispielsweise in ein Startup investiert, BeGood. Die haben sich zur Vision gemacht, Plastikmüll zu vermeiden. Und das beginnt bei sehr einfachen Dingen, dass ich immer mit derselben Stofftasche einkaufen gehe. Dann muss ich die Menschen dazu bringen, dass sie auch irgendwo motiviert sind, das zu tun. Also haben wir in diese Stofftasche einen Chip eingebaut, mit dem man auch bezahlen kann und mit dem man auch Punkte sammeln kann, Boni sammeln kann, um hier einfach den Anreiz zu haben, ein bisschen mehr darauf zu achten. Das sind jetzt sehr kleine Dinge, die aber, wenn man sie bevölkerungsstark ausrollt, also sozusagen unter die Menschen bringt und in vielen Ländern unter die Menschen bringt, die auch einen guten Beitrag leisten können. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Ich fahre privat zum Beispiel auch selten Auto. Und wenn ich fahre, dann mit einem Hybrid, mit einem Plug-in-Hybrid, den man auch auftankt. Und also an der Steckdose in dem Fall. Und ich versuche eben in allen Lebensbereichen ein bisschen bewusster auch damit umzugehen. Geht weiter bei der Ernährung, vor allem Saisonelles zu kaufen und dann eben auch darauf zu achten, wo kommt denn das, was ich in meinen Einkaufswagen gebe, überhaupt her, um eben lange Lieferwege zu vermeiden. Und endet irgendwo auch dabei, dass ich schaue, wo meine Kleidung erzeugt wird, die ich anhabe.
Ja, und unabhängig von diesem Thema vielleicht, aber ich hatte ja vorhin angesprochen, dass du eine Frau voller Energie bist. Wie schaffst du es denn, dir dann privat deine Balance, um deine Balance herzustellen, um deinen eigenen Energieaushalt wieder auszugleichen?
Zum einen ist das mein Freundeskreis, mit dem ich sehr gerne viel Zeit verbringe und wo ich auch selber gerne Zeit investiere, damit das möglich ist. Dann natürlich Sport, diesen Ausgleich braucht man. Und was mir zunehmend auch ein Herzensanliegen ist, ist ehrenamtlich auch dort oder da tätig zu sein. Das jüngste Projekt, das ich mit unterstützt habe, ist ein Transparenzkodex. Da geht es um die transparentere Zusammenarbeit von Non-Profit-Organisationen mit Unternehmungen. Einfach weil ich über die Jahre auch gesehen habe in den diversen Wirtschaftsbereichen, in denen ich tätig war, dass hier einfach noch wirklich viel zu tun ist, um keine Abhängigkeit zu schaffen, um hier eben auch ein Miteinander auf Augenhöhe zu schaffen, das nicht irgendwo in die falsche Richtung läuft. Und das ist jetzt nur ein Ding von vielen. Privat vielleicht auch noch. Ich meine, wir leben hier ja in Österreich wirklich sehr gut, natürlich auf unterschiedlichem Niveau. Aber ich habe letzte Weihnachten eine Patenschaft für einen kleinen Jungen in Afrika übernommen. Er ist 5 Jahre. Und das sind auch so Aktivitäten, von denen ich dann ab und an zehre.
Schöne Gedanken, ja. Und ich glaube, auch so vielseitige Aktivitäten im Privaten sind ja ganz oft auch Impulsgeber für Unternehmungen, für junge Startups, wo einfach ja neue Ideen, Probleme auftreten, die man eben gern lösen möchte. Evelyn, wie war es bei dir? Was war für dich der Impuls, dich dann wirklich als Unternehmerin selbstständig zu machen?
Über die Zeit, ich bin ja, glaube ich, ein untypischer Gründer eher, habe ich zunehmend das Verlangen gespürt, dass ich mehr und mehr dieses Vorangehen und dieses Vorausgehen schätze. Und wo kann man das besser tun, sich wirklich maximal zu verwirklichen als Unternehmerin? Zudem habe ich das zu einem Zeitpunkt entschieden, als ich ja einen Gutteil oder einen Teil meiner Karriere bereits hinter mir hatte. Das heißt, ich hatte auch jetzt nicht so viel darüber nachzudenken, ob ich mir das finanziell leisten kann. Das ist sicherlich etwas, was bei mir die Entscheidung forciert hat. Und dann natürlich war ich schon ausgestattet, zumindest war das mein Empfinden, mit hinreichender Erfahrung und mit den notwendigen Qualifikationen. Also ein bisschen Handwerkzeug habe ich mitgebracht. Und ja, heute bereue ich das keinesfalls. Also würde ich wieder vor dieser Weggabelung stehen, ich würde es genauso machen.
2014 resultierte das ja dann in die Gründung des Unternehmens Blue Minds Company. Da bist du ja aktuell die Geschäftsführerin. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen, die Blue Minds nicht kennen, was das für ein Unternehmen ist.
Sehr gerne. Eigentlich hat es ja gar nicht mit Blue Minds begonnen, sondern mit einem Startup in Israel. Ich war damals noch für Siemens tätig, als ich kennengelernt habe, dieses unglaubliche Innovationsnetzwerk und Umfeld für neue Technologien in Israel. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich immer irgendwo im Hinterkopf hatte, da möchte ich auch mal was machen. Und habe das dann Mitte 2014 auch in die Tat umgesetzt mit ehemaligen Kollegen aus diesem Unternehmen. Und das ist mal gut gegangen und hatte schon mit Energietransformation zu tun. Also habe ich mir gedacht, das ist etwas, das man eigentlich breiter denken kann und muss und soll. Und habe mich mal umgehört in meinem beruflichen Umfeld, ob sich mir jemand anschließen möchte. Dann habe ich weitere Kolleginnen und Kollegen gefunden und so ist die Blue Minds entstanden. Wir haben sozusagen die große Vision, diese Energietransformation mit unseren Möglichkeiten voranzubringen. Wie gesagt, sehr stark ist das bei uns technologiegetrieben, vor allem softwaregetrieben. Wir glauben, dass vieles durch neue Geschäftsmodelle, die auf neuen Technologien basieren, wie künstliche Intelligenz, Robotics, Big Data, Blockchain, dass wir hier entscheidende neue Akzente setzen können. Bei der Energietransformation geht es ja eigentlich primär darum, dass jeder von uns einfach von der Energieliberalisierung auch profitieren können soll. Das heißt, durch die Möglichkeit, mit erneuerbaren Energien auch sehr lokal sich Energie zu produzieren und diese auch zu verbrauchen, verändert sich ein Stück weit das System. Und das ist nicht ohne Software möglich. Und in diesem Umfeld bewegen wir uns. Wir sind zwischenzeitlich natürlich auch ein bisschen mehr in traditionellere Bereiche auch gegangen. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht unseren Fokus auf die neuen Technologien beibehalten, aber wir haben beispielsweise letztes Jahr einen Anteil an einer Solarglasproduktion in Ostdeutschland erworben und hocheffizientes Glas ist natürlich in diesem Umfeld auch eine wichtige Ressource und das Geschäft läuft auch sehr gut. Das heißt, ja, wir engagieren uns überall, wo das zum Thema wird. Es gibt natürlich ein paar kleinere Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel 2018 auch eine Beteiligung in Israel eingegangen. Eine App, die verhindert, dass Cybermobbing für minderjährige Kinder passiert. Das hat natürlich jetzt primär nichts mit Energietransformation zu tun, ist aber auch etwas, was für uns sinnstiftend genug war, um uns da zu engagieren.
Absolut, ja. Ihr seid Teil des Open Innovation Center der Johannes Kepler Universität in Linz. Wie sehr profitiert ihr denn davon?
Wir sind Teil dieses Open Innovation Center gewesen, eine kurze Zeit lang.
Dann das nicht hat richtig recherchiert.
Ja. Macht gar nichts. das hat für uns nicht gut funktioniert. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, wenn einmal etwas nicht funktioniert, Dinge können auch schief gehen. Es gehen nicht viele Dinge schief. Diese Sache würden wir so nicht nochmal tun. Dort steppt einfach nicht der Bär. Dort ist Kollaboration nicht in einer Form gegeben, wie es ein Innovation Hub, ein Startup-Hub, ein Hub, der Unternehmen und Startups zusammenbringen soll, funktionieren soll. Und deswegen haben wir uns entschieden, schon letztes Jahr im vierten Quartal in die Tabakfabrik weiterzuziehen. Und dort sind wir sehr happy. In diesem Umfeld mit Grand Garage, Tabakfabrik, fühlen wir uns mit Deckhaus sehr wohl.
Sehr gut.
Sehr spannend, ja. Das heißt, zu euch können ja auch Startups kommen, die jetzt innovative Lösungen in diesem Energiebereich haben. Wie definierst du denn eigentlich jetzt wirklich Innovation? Was ist das für dich?
Also Innovation sind für uns bahnbrechende Veränderungen, die wir durch das Anwenden von neuen Ideen auf Basis von neuen Technologien in den Markt bringen. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber für uns sind es zusammengefasst immer die zwei Komponenten, ein Geschäftsmodell, das für irgendjemanden da draußen ein Problem löst, das auf einer neuen Technologie basiert. Das verstehen wir in unserem Handlungsrahmen als Innovation.
Du hattest es vorhin teilweise schon mal erwähnt. Ihr habt große Themen auf der Agenda, wie eben Artificial Intelligence, Robotics, Big Data, Blockchain und viele andere. Und irgendwie sind ja dann doch alle Themen miteinander vernetzt. Wie schafft ihr es denn, eine ganzheitliche Strategie zu fahren und dabei passende Lösungen anzubieten?
Die Technologien, und das soll jetzt nicht das Ganze kleinreden, sind für uns Mittel zum Zweck, Geschäftsmodelle, die wir im Kopf haben, die irgendwo unsere Probleme lösen, auch für die nächste Generation, auch im Bereich natürlich Energiewende ist ja weiter als nur der Energiesektor. Das geht hinein in die Mobilität, geht hinein in den Agrar- und Ernährungssektor etc. etc. oder auch in den Real Estate-Bereich, wie wir bauen und wie wir sozusagen unsere Gebäude mit Energie versorgen. Also Mittel zum Zweck, die Technologie, die große Vision und die Klammer ist diese Energietransformation und diese sozusagen mit den Geschäftsmodellen zu befüllen, die es benötigt. Und da ist ja die Anzahl an Möglichkeiten ist schier unmöglich, also unendlich, ja. Muss man sagen. Da sind wir ja noch längst nicht am Ziel. Und da ist noch so viel Raum für gute Ideen.
Ja, so. Magst du uns vielleicht trotzdem ein, zwei bahnbrechende Ideen, die ihr im Moment so bei euch habt und die du uns verraten darfst, ein bisschen erzählen, dass wir die Idee kriegen, worum es da genau geht bei euch?
Sehr gerne. Ich meine, bahnbrechende Ideen sind immer dann bahnbrechend, wenn sie dann auch international skalieren. wir gehen, das schicke ich voraus, sehr, sehr frühphasig in Startups hinein oder ziehen auch mal ein Venture überhaupt von Beginn an bei uns hoch und suchen uns dann Mitstreiter. Was meines Erachtens wesentlich dazu beiträgt, dass die Elektromobilität auch zum Alltag wird, beziehungsweise dass ich eine Infrastruktur vorfinde, wenn ich ein E-Auto kaufe, ist unsere Startup-Beteiligung bei Has2Be. Vielleicht habt ihr von dem Startup schon was gehört. Das sind Österreicher, die vor allem in der Dachregion wahnsinnig an Sales Traction gewonnen haben und die alles abwickeln rund um die Ladesäule und es so für die Marktteilnehmer sehr, sehr einfach machen, hier eben auch Energie in die Batterien zu tanken. Und das ist für uns ein Beispiel. Nehme ich jetzt ein ganz anderes Beispiel her, die Silos. Das ist ein israelisches Startup im Bereich Cyber Security, spezialisiert rein auf den Bahnverkehr, also auf Züge, um dort eben Angriffe auf das IT-System, auf das Geschäftsmodell und die Daten zu verhindern. Das sind auch Aspekte, die in unserer Welt immer wesentlicher werden, eben auch für Systemsicherheit zu sorgen und oft für sehr gewachsene Systeme mit natürlich auch gewachsenen IT-Strukturen oder überhaupt auch gewachsenen Management-Strukturen, das ist ja nicht immer nur ein IT-Thema, gar nicht so einfach hier sich umfassend vor Angriffen zu schützen, Ausfälle zu verhindern. Und das kann man sich natürlich vorstellen, überall, wo es mit Transport und auch Beförderung von Menschen geht, wird das natürlich noch einmal wichtiger.
Ja. Du hast jetzt schon zweimal angesprochen, dass ihr da sehr guten Kontakt eigentlich zu Israel habt. Magst du uns vielleicht ganz kurz erzählen, wie kommt dieser Kontakt und warum ist Israel da besonders interessant?
Zum einen, weil ich privat viele, viele Bezugspunkte habe. Dann habe ich in meiner Siemens-Zeit auch wirtschaftlich sehr viel dort zu tun gehabt. Warum? Weil damals Mitte der 2010 war das, also so um den Dreh, wurde Gas gefunden in Tamar und Leviathan. Und das hat Israel ein Stück weit unabhängiger gemacht von Gasimporten. Und es wurde sehr viel in dem Bereich eben auch an Kraftwerken errichtet und deswegen Siemens. Und so habe ich nicht nur das Land, die Leute, die Kultur kennengelernt, sondern eben auch wirtschaftlich und industriell ein bisschen mehr Einblick bekommen. Und sehr schnell sieht man, dass es ein wunderbares Umfeld für Innovation und Technologie gibt. Und in das habe ich mich ein Stück weit fast verliebt und dann war naheliegend, dass all die Aktivitäten im Bereich Energietransformation, Startups, Investments auch mit Israel zu tun haben werden. Netzwerke sind in unserem Umfeld unbezahlbar. Gute Netzwerke, die besten Netzwerke und insofern glaube ich auch, dass Israel in der Hinsicht ein fruchtbarer Boden ist. Das fängt bei den Universitäten an und endet irgendwo bei den Venture Capital Fonds.
Ja, du hattest uns jetzt mal ein paar interessante Projekte bzw. Startups genannt, die ja so in diesen Bereich hineinfallen. Der Fokus, wenn man jetzt beispielsweise mal auf eurer Internetseite ist, ja, also Blue Minds Company, wenn man da auf eurer Internetseite ist, dann heißt es oft, dass ihr euch auf die Transformation, also die Digitaltransformation fokussiert. Was ist denn unter diesem Begriff jetzt vielleicht erstmal genau zu verstehen?
Wir haben hier unterschiedliche Ansätze. Das eine ist natürlich das, was ich schon angedeutet habe. Energietransformation hat auch mit neuen Geschäftsmodellen zu tun und neuen Technologien, die diese Geschäftsmodelle treiben. Und insofern basiert das digital. Was aber eine weitere wichtige Komponente in dem Umfeld für uns ist, ist dieses Brückenbauen zwischen der traditionellen Industrie und Wirtschaft und diesen Hightech-Unternehmungen, weil das alles gar nicht so banal ist. Man stellt sich das einfacher vor, oft von heute auf morgen von sehr analogen Geschäftsmodellen umzustellen auf Geschäftsmodelle, die mit AI, Blockchain oder Robotics funktionieren. Und das ist nicht immer nur datengetrieben oder technologiegetrieben, das ist sehr oft auch Kultursache. Und hat damit zu tun, überhaupt in die Denkmuster dieser sogenannten digitalen Transformation hineinzufinden und das Team mitzunehmen und die Organisation daraufhin vorzubereiten und hinumzustellen. Und das ist eigentlich, warum wir Deckhouse betreiben, weil Deckhouse genau in diesem Umfeld arbeitet und diese neue Welt und die alte Welt zusammenbringt.
Ja.
Sehr spannend, aber für Startups ist es ja doch meistens sehr schwierig, an die Industrie anzudocken. Wie helft ihr denen da weiter?
Umso mehr braucht es einen Brückenbauer wie Deckhouse, weil so die beiden Welten zusammengebracht werden können.
Ja, jetzt hattest du vorhin auch erwähnt, dass ihr hin und wieder auch mal etablierte Unternehmen oder mit etablierten Unternehmen kooperiert. Und da ist ja, denke ich, die Barriere, die Digitalisierung voranzutreiben, viel höher, als es jetzt bei Startups der Fall ist. Wie geht ihr denn jetzt so einen Kulturwandel an oder zumindest so ein Change des Mindsets letzten Endes?
Wir haben da eigentlich über die Zeit sehr erprobte Formate. Und das hat auch mit den Startup-Hubs oder Innovation-Hubs, in die wir uns begeben haben und noch begeben werden, zu tun, weil einfach auch das unter einem Dach gemeinsam zu arbeiten, unterschiedliche Unternehmungen, unterschiedliche Stakeholder, da gehören ja nicht nur Industrie und Startups dazu, da gehören auch Mentoren, Coaches, Universitäten, gewisse Dienstleister, die mich auf diesem Weg weiterbringen. Und deswegen haben wir uns sehr auf diese Orte auch konzentriert, wo wir dieses Zusammenführen stattfinden lassen. Und dann natürlich, wie es unserem Arbeiten auch entspricht, in kurzen Sequenzen zu arbeiten, also mal einen schnellen Sprint hinzulegen für eine neue Technologie in einem Anwendungsgebiet eines Unternehmens, einfach um zu sehen, gibt es einen Proof of Concept? Wie schaut so ein Minimum Viable Product in meinem Umfeld aus? Und so peu à peu und ein Stück weit heran sich zu tasten, bis man dann wirklich bereit ist, die große Transformation anzugehen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir haben auch gerade wieder ein neues Projekt an Land gezogen, auf das wir auch sehr stolz sind. Das wird unterstützt von der Forschungsförderungsgesellschaft hier in Österreich und Co-Investments aus den Bundesländern. Und das ist Innovate, der digitale Innovation Hub für KMUs. Und hier sollen eben auch Klein- und Mittelunternehmen peu à peu an die digitale Transformation gewöhnt werden. Ähnliche Vorgehensweise wie vorhin beschrieben. Wir haben uns hier für dieses Programm auf die Sektoren Energie, Holz und Forstwirtschaft, dass ich draus denke. Konzentriert.
Und neben diesem Geschäftsfeld habt ihr euch ja dann auch Investments auf die Fahne geschrieben, ne? Das hattest du ja vorhin auch schon mal erwähnt. Das heißt, da wird schon mal so ein Venture hochgezogen, wenn da jetzt konkrete Vorhaben finanziert werden sollen. Welche Voraussetzungen müssen denn dabei erfüllt werden? Also jetzt, wenn man ein Startup ist oder wenn man jetzt so ein Venture gründen möchte, oder, um eben ein Investment von euch zu erhalten?
Grundsätzlich ist die einfachste Annäherung an die Blue Minds. Wir haben einen Anforderungskatalog. Diesen Fragebogen füllt man aus, braucht man wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten. Und dann sehen wir gleich mal, ob ein Fit gegeben ist zwischen dem, was unsere Erwartungshaltung darstellt und das Geschäftsmodell des Startups auf der anderen Seite oder das Startup, das ein Investment sucht. Aber weil ich das jetzt nicht zeigen kann. Also grundsätzlich sind wir interessiert an tech-getriebenen Geschäftsmodellen im Umfeld der Energietransformation. Das geht ein bisschen weiter. Die Sektorengrenzen sind ja da mittlerweile schon verschwimmend. Mobilität, also ich habe vorhin das Beispiel von der Elektromobilität geschildert. Real Estate, PropTech interessiert uns auch. Dann schauen wir uns sehr genau an, ob wir der Meinung sind, dass das Geschäftsmodell, das uns vorgestellt wird, ein Problem lösen kann da draußen. Und wenn ja, ob wir dazu einen Beitrag bringen können. Wir gehen eigentlich nicht als Finanzinvestoren in ein Startup mit rein, sondern immer mit der Idee oder mit dem Gedanken, die Gründer bei ihrem Vorhaben zu ergänzen und zu verstärken. Und vorausgesetzt, die Chemie passt ebenso, schauen wir uns natürlich in zweiter Linie neben dem Geschäftsmodell sehr genau an, welche Fähigkeiten bringen denn diese Teammitglieder mit. Und das jetzt nicht falsch zu verstehen, aber wir haben einiges gesehen im Startup-Umfeld schon. Nicht jeder ist zum Unternehmer geboren. Manchmal braucht man diese Rolle nicht ausschließlich, aber wenn man niemanden im Team hat, der in der Lage ist, das Geschäftsmodell dann auch zu ziehen und zu tragen, und da gehören dann so Begriffe dazu wie Bootstrapping, wenn ich nicht in der Lage bin, mich Haut und Haar dem Ganzen auch mal auszuliefern, dann kommt man immer an die Grenzen. Und wir haben schon die eine oder andere Startup-Unternehmung auch gesehen, wenn das dann Auftragsprogrammierung ist, das funktioniert nicht. Und insofern ist dieses diverse Team für uns auch etwas, das muss am Anfang nicht perfekt sein. Am Anfang zählt wahrscheinlich auch mehr die technologische Fähigkeit, ein Geschäftsmodell mal auf ein gewisses Level zu bringen. In weiterer Folge ist dann wesentlich, Leute zu haben, die auch Sales können und die eine Software international skalieren können. Aber es sind halt diese verschiedenen Stufen, und da am Anfang schon abzutesten, wenn diese Fähigkeiten absolut nicht gegeben sind, ob man überhaupt auch so weit ist, dann Verstärkung zuzulassen. Das sind halt alles so Aspekte, die man mal abtesten muss.
Haben sich denn die bisherigen Investments ausgezahlt von eurer Seite aus?
Mehr als.
Sehr gut.
Wir hatten noch keine Pleite und wir hatten sehr gute Ausreißer nach oben.
Okay, jetzt müsst ihr uns aber nochmal verraten, wie ihr das macht, ja?
Sehr sorgsam auswählen, und auch ein bisschen Glück gehört dazu. Man muss früh genug bei den Startups mit dabei sein, die großes Potenzial haben. Und das ist so ein bisschen wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen.
Wie ist das? Sucht ihr nach Startups, oder ist es eher so, dass die Startups direkt auf euch zukommen?
Das hat sich über die Zeit ein bisschen gewandelt. Am Anfang haben wir sehr viel unternommen, um Startups zu suchen. Wir haben auch Acceleratoren und Inkubatorenprogramme aufgesetzt. Mittlerweile ist es so, dass wir uns international auch Kanäle eröffnet haben, wo wir einen guten Zugang finden. Sei es jetzt rund um Universitäten, die Acceleratoren haben, wo man sehr früh schon sieht, ob das in die richtige Richtung gehen kann für uns oder nicht. Und dann ist es auch oft Mundpropaganda. Und ich glaube, wir haben uns in dem Bereich, das kann man ein bisschen stolz sagen, auch einen Namen mittlerweile gemacht. Wahrscheinlich international ein bisschen mehr als in Österreich, dass wir jemand sind, der Energie-Startups in der Lage ist, hochzuziehen.
Du hattest vorhin gesagt, ja, seid international doch schon sehr bekannt, im Energiebereich Startups hochzuziehen. Wie funktioniert das? Ist da Distanz eigentlich gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo ohnehin fast alles digital läuft, kein Problem? Oder kommen dann die Startups vielfach nach Österreich, nach Wien zu euch? Oder wie funktioniert das?
Das hängt ganz vom Startup auch ab. Funktioniert das immer super? Wir Startups sind ja alle so digital und unsere Szene auch. Ja, das würde ich jetzt gerne sagen, dass man alles mit Zoom oder Teams oder WebEx regeln kann. Finde ich nicht, weil den persönlichen Kontakt braucht es ab und an auch. Hängt sicherlich von der Phase ab, in der sich das Startup gerade befindet. Aber mit manchen funktioniert es besser, mit manchen weniger. Gerade, glaube ich, wenn man in einem Fundraising-Prozess ist, kann man nicht alles nur digital abklären. Wie machen wir das? Wir sind wenig gereist nach Israel, weil das auch dort schwieriger war. Leichter war es in andere Destinationen, also von Europa bis USA oder Middle East. Und ich bin froh, wenn die Reisetätigkeit wieder aufgenommen werden kann. Qualifiziert aber doch, weil ich glaube, der persönliche Kontakt ist einfach unersetzlich. Und das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von einem selber ab. Also ich habe gerne menschlichen Kontakt und sitze nicht immer nur gerne vor einem Screen oder einer Maschine.
Ja, ihr habt ja durch eure internationale Erfahrung und euren internationalen Kontakt natürlich auch Kontakt zu Schlüsselpersonen, die Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotics, Blockchain, Cybersecurity vorantreiben. Und da tut sich ja enorm viel im Moment. Und zugleich hat man das Gefühl, irgendwie, man redet eh von allem dasselbe. Und wie differenzierst du das? Wie screens ihr Trends? Wie kommt ihr da dazu, das auch dann für neue Geschäftsmodelle im Energiebereich zu kombinieren?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber am Ende ist es halt doch so, dass man die Streu vom Weizen trennen muss, wie es so schön heißt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Erfahrung, die man sich aneignet, wenn man über die Jahre so viele Pitch-Decks gesehen hat und so viele Ansätze, wie man ein Problem unter Umständen lösen möchte. Da kommt irgendwann neben den Hard Facts oder den Kriterien, die man drüber legt, um zu sagen, das ist was oder das ist nichts, auch ein bisschen Bauchgefühl irgendwann dazu. Haben wir schon die eine oder andere tolle Startup-Idee abgelehnt? Leider auch. Sind wir beim einen oder anderen Startup, an das wir herankommen wollen, nicht herangekommen? Leider auch. Also das ist einfach so wie in allen Branchen auch ein bisschen Wettbewerb, Glück und Handwerk. Am Ende des Tages ist es aber immer noch so, dass einfach nur ein kleiner Prozentsatz der ganzen Startups da draußen wirklich ganz, ganz groß wird. Also es ist wie in anderen Sektoren auch, man muss gut sein, aber man braucht dann auch das Quäntchenglück und die richtigen Leute getroffen zu haben, weil am Ende, wenn es dann um das Hochskalieren einer funktionierenden Geschäftsidee geht es auch um Kapital und da muss man dann die richtigen Unterstützer an Land ziehen.
Das Thema Artificial Intelligence ist ja eines, was ja jetzt nicht nur in den letzten Wochen oder Monaten ziemlich aktuell geworden ist, sondern eigentlich schon seit einigen, ich sag mal, Jahren eigentlich schon relativ, nicht nur relativ, sondern sehr relevant ist. Wie schätzt du denn dieses Thema ein? Weil auch genau da habe ich so ein bisschen das Gefühl, was meine Kollegin jetzt, die Sandra, vorhin gerade angesprochen hat. Also am Anfang war es immer noch so ein Buzzword. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, nachdem wir ja schon sowieso die ganze Zeit über Transformation reden, dass sich jetzt auch dieses Buzzword transformiert zu einem Word, wo da jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Inhalt dahinter steht. Wie schätzt du das denn ein? Oder ist das für euch immer noch ein Buzzword?
Das ist für uns auch kein Passwort mehr. Algorithmengetriebene Geschäftsmodelle machen einfach einen Unterschied. Und über die Zeit, ob wir das jetzt Machine Learning, Deep Learning oder eben wirklich künstliche Intelligenz nennen, ist am Ende des Tages, wenn das Richtige rauskommt, für uns nicht so wesentlich, aber ich glaube wirklich, dass die Geschäftsmodelle einfach zunehmend von dieser Art der Technologie getrieben werden, weil wir das mit unserem menschlichen Gehirn oder mit den herkömmlichen Methoden über ein Excel-Sheet gar nicht mehr lösen können, die Probleme. Und natürlich ist es wunderbar, wenn wir aus Datenquellen der Vergangenheit und den Mustern, die daraus zu erkennen sind, neue Lösungen kreieren können für das jeweilige Geschäft oder für den jeweiligen Sektor. Das hat am Anfang auch sehr viel mit Effizienzsteigerung zu tun, Dinge einfach einfacher und genauer zu erledigen, bis hin eben wirklich zu bahnbrechenden neuen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz ermöglicht. Das heißt, bei längerer Betätigung mit einer Technologie, so ist es beispielsweise auch mit Blockchain, relativiert sich dann sozusagen diese Worthülle, weil man sieht, was es dann eben in der Praxis auch an Hilfestellung leisten kann. Und ich glaube, auf diesem Weg sind wir längst.
Ja, wir sehen es ja auch durch unsere Anknüpfungspunkte an die Universitäten, dass mit künstlicher Intelligenz ja wirklich sehr viele Märkte, Branchen revolutioniert werden könnten. Wir sehen aber auch, dass viele Lösungen ihrer Zeit vielleicht noch ein Tick voraus sind. Wie schätzt du das ein, jetzt gerade in diesem Energiebereich, wo ihr seid? Sind die Lösungen wirklich schon so, dass man dann sagt, okay, das Geschäftsmodell wird uns jetzt quasi aus den Händen gerissen, die Unternehmen warten schon auf die Ideen? Oder ist es noch eher vorsichtig, das ist so sehr neu, so innovativ? Wie offen sind da die Unternehmen, Industrie, Partner?
Das ist eine super Frage, weil gerade der Energiesektor ist ein sehr träger Sektor und ist massiv natürlich auch beeinflusst von Regulierung. Und das, was in diesem Sektor sozusagen teilweise energiepolitisch von den Regierungen beabsichtigt wird und das, was dann tatsächlich im Markt ankommt, sind oft Welten. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Regulierungsmodelle, also die Vorschriften, die ein Marktmodell bekommt, oft hinterherhinken. Das heißt, technologisch wäre oft schon ganz viel mehr möglich, aber die Gesetzgebung oder die Regulierung lässt es nicht zu. Und hier kann es für ein Startup, das nicht hinreichend kapitalisiert ist, schon einmal dazu führen, dass man aushungert. Weil dann kommt noch ein zweites dazu, welche Kundschaft bedient man? Bedient man sozusagen die traditionellen Kunden, die ihr Geschäftsmodell verändern, um in einer neuen Energiewelt auch mitzuspielen? Oder bedient man völlig neue Energieplayer? Und das ist auch ein Trade-off, weil natürlich, wenn ich heute ein Player in einem Markt bin, der gut leben kann mit dem alten Geschäftsmodell, dann werde ich versuchen, dieses Geschäftsmodell so lang, wie es nur möglich ist, auch auszukosten und zu fahren und habe dann wahrscheinlich nicht die größte Eile, überall bei den Innovationen vorne mit dabei zu sein, wo man ja am Anfang oft kaum noch Umsätze generiert, geschweige denn Ergebnisse macht. Und das ist eben dieses Innovationsdilemma und das kann man nicht immer genau vorhersagen.
Wenn man jetzt mal das Big Picture betrachtet, also Österreich, deren Volkswirtschaft, also die Unternehmenslandschaft, Startups, die Akteure und so weiter und so fort, und das ins Verhältnis setzt zu den umgesetzten Innovationen und auch zu den Dingen, die sich hier aktuell bewegen und wie sich einzelne Bereiche innovieren lassen. Was machen andere Länder besser als Österreich?
Ich habe da, glaube ich, nicht die befriedigende Antwort für euch, weil ich mich da, glaube ich, auch ein Stück weit zu wenig mit dem österreichischen Rahmen für Innovation und Startups auseinandergesetzt habe in letzter Zeit. Was aber auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, weil es mir in anderen Ländern einfacher war, herauszufinden, warum es dort Sinn macht, sich zu engagieren, zu investieren und viel Zeit zu verwenden für Geschäftsmodelle. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt, und das kann ich gut vergleichen, Österreich mit Israel vergleiche, dann denke ich nicht länger drüber nach, wo es wahrscheinlich schneller, einfacher geht und die Erfolgsfaktoren für das Gelingen eines Investments höher sind. Und dann hat man auch schon die Antwort, was man bei uns noch besser machen könnte. Ja. Innerhalb von Europa muss ich sagen, ich habe vor allem in der Phase 2020, als Covid-Pandemie begonnen hat, auch irgendwo den Eindruck gewonnen für unsere Aktivitäten, dass wir in Deutschland auch ein Startup- und investorenfreundlicheres Umfeld gefunden haben. Haben in dieser Zeit auch dort ein Büro eröffnet und ein Vehikel geschaffen, mit dem wir investieren können. Einfach weil der Zugang auch zu öffentlichen Mitteln, also Equity, das man dazu bekommt, wenn man selbst Equity gibt, einfacher waren und attraktiver waren. Ich möchte aber jetzt nicht generell beurteilen, ob das österreichische System gut oder schlecht ist, weil dafür habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Aber so von außen kommend war das in allen Ländern für uns einfacher als hier.
Wenn du jetzt gerade den Energiesektor nochmal betrachtest, ist es vielleicht etwas leichter einschränkend zu sehen. Und jetzt deine Vision von Österreich in 50 Jahren siehst, was hat sich da getan?
Ich glaube, dass wir dann bei der Energietransformation auf jeden Fall sehr, sehr weit gekommen sind. Österreich hat ja diesbezüglich heute schon eine gute Basis und das gerade in einem offenen Europa. Wir bauen heute schon sehr auf erneuerbare Energieträger. Wir haben in diesem Energieumfeld auch sehr tüchtige Player, die mit guten Ideen neue Technologien bringen und hier eben auch neue Projekte umsetzen. Die Regulierung geht langsam, aber doch in die richtige Richtung. Also ich glaube, dass wir hier vorne mit dabei sind, nicht nur bei der Energietransformation an sich, sondern auch bei neuen Energietechnologien.
Und was müssen wir denn alle, beziehungsweise alle wichtigen Stakeholder aus deiner Sicht denn dabei tun, dass eben genau dieses Best-Case-Szenario für Österreich in 50 Jahren eintritt?
Wir müssen wesentlich mehr zusammenarbeiten. Das beginnt dabei, dass wir ein politisches Konzept brauchen, das genau diese Themen anspricht, das eine Idee hat, wie der Energiemarkt in 2050 aussieht. Und dann müssen alle Akteure, die dafür notwendig sind, dieses Konzept umzusetzen, mit einbezogen werden. Da gehört die Wirtschaft und die Industrie dazu. Da gehören die Universitäten und Fachhochschulen dazu. Da gehören natürlich auch geeignete Förderrahmen dazu. Aber richtige Anreizsysteme, nicht Anreizsysteme, die das System lahm machen und Inseln schaffen. Und da gehört auch ein bisschen Mut dazu, voranzugehen. Das heißt, man braucht auch Unternehmertum. Und das sehe ich heute jetzt in der Form noch nicht bahnbrechend.
Sehr spannend, ja. Ja, Evelyn, du hast uns sehr, sehr viel jetzt erzählt über ja, wahnsinnig spannende Projekte, die du machst und ja, viele Entwicklungen, die euch sehr erfolgreich gelungen sind. Wir möchten von unseren Gästen aber auch immer wissen, was denn nicht so gelungen ist und haben dich deshalb gebeten, uns vielleicht auch eine kleine Fuck-up-Story zu erzählen. Hast du da eine Geschichte für uns?
Eine Fuck-up-Story in dem Sinne, wie ihr euch das jetzt vielleicht erwartet oder die ihr schon gehört habt, habe ich nicht. Natürlich ist einiges auch nicht immer so gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Das mit dem Open Innovation Center in Linz, habe ich schon gesagt. Das hat natürlich insofern auch ein bisschen wehgetan, weil wir dort sehr viel Zeit investiert haben, auch Geld investiert haben und Hoffnung damit verbunden haben. Vielleicht lassen wir das einfach als meine Fuck-up-Story stehen.
Okay, super. Ja, dann als Abschluss wollen wir immer noch ja, eigentlich einen Begriff nennen und die ganz intuitiven Assoziationen unseres Gastes zu diesem Begriff hören. Und der Christopher spielt jetzt einmal ein bisschen unser Glücksengel heute und sieht mir jetzt einen Begriff und schreibt dir den jetzt ganz kurz im Chat. Ja. Und es wäre ganz lieb, wenn du uns dann einfach sagen würdest, was dir denn da als erstes in den Sinn kommt.
Ich muss ja dazu sagen, dass ich bei der Auswahl der Begriffe ja natürlich recherchieren musste und habe dann aber auch festgestellt, basierend auf deinem Instagram-Account, wir haben hier so einige Bilder dann letzten Endes die Orientierung auch gegeben und darauf basieren dann final auch die Begriffe. Ich wünsche dir viel Spaß.
Da bin ich schon gespannt.
Ich habe es jetzt gerade schon mal reingeschrieben. Ich sehe es schon, ja. Da rein. Aha, okay. Ja, also ich wüsste auch nicht, was ich dazu sagen sollte.
Ja, doch, doch. Millstätter See, Villa Verdin, Thomas und Rosi, lecker. Meine Tochter liebt es. Selber kann ich es nicht.
Okay. Ja, also für die Zuhörerinnen, der Begriff war die Kärntner Kassnudel und den haben wir ja deshalb ausgewählt, weil wir ja auch wissen, dass du einen Kärntenbezug hast. Und wie du schon kurz durchklingen hast lassen, ja auch zum Millstätter See.
Korrekt, ja. Das ist ein schöner Platz.
Das heißt, du bist mindestens einmal im Jahr unten in Kärnten, also am Millstätter See?
Ach, was heißt einmal? Viel, viel öfters. Okay, sehr gut. Im Lockdown nahezu die ganze Zeit. Es war ein sehr schöner Ort, die Zeit zu verbringen. Da sind wir ein bisschen privilegiert, dass wir dieses schöne Plätzchen gefunden haben.
Okay, gut, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, dass du heute so viele Gedanken, interessante Projekte und Einblicke mit uns geteilt hast, vor allem in diesen Energiebereich. Es war wieder mal ganz was Neues für uns, glaube ich. Wir haben da viel, viel Neues erfahren. Und ja, wir wünschen natürlich ganz viel Erfolg mit deinen Projekten weiterhin. Und ja, man sieht dich ja auch immer wieder am Kern. Wir haben uns, glaube ich, auch schon mal im Seeport bei einer Veranstaltung getroffen. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir da in Kärnten uns auch wieder treffen zum Netzwerken oder wir natürlich dann auch mal in Wien sind wieder. Wenn es Corona zulässt, wieder mal bei Live-Veranstaltungen hoffentlich.
Ja, das würde mich jedenfalls auch sehr freuen und ich bedanke mich auch für deine Zeit. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Frau Christopher. Das kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe auch, wir sehen uns bald wieder mal wo, vielleicht auch in Tel Aviv. Das wünsche ich mir für 2021. Und danke für das nette Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, Sandra, jetzt wo uns Evelyn verlassen hat, können wir jetzt ja das Nachgespräch machen. Sie hat während des Interviews einmal gesagt, Technologie ist Mittel zum Zweck. Was denkst du denn darüber?
Ja, da spricht die Businesswoman in ihr quasi. Ich verstehe es so, dass Technologie natürlich die Basis ist, um überhaupt ein neues Geschäftsmodell entwickeln zu können und ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und in ihrem Fall ist es natürlich der Energiesektor, wo Technologie natürlich absolut notwendig ist, um irgendwie innovativ sein zu können. Wie siehst denn du das?
Ja. Ja, also in einer gewissen Perspektive kann ich ihr dann schon recht geben. Also in einer Perspektive, wo die Technologie eben notwendig ist, um unseren Planeten und unsere Gesellschaft fortschrittlicher zu machen. Das heißt eben, alle aktuellen oder weniger aktuellen Strömungen, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, sind ja nur ein Resultat des Strebens nach Weiterentwicklung und eben auch Veränderungen für zum Beispiel eine umweltfreundliche und bessere Zukunft. In dem Sinne muss ich mich dann aber dann doch noch korrigieren. Das heißt eben, ich sehe das dann doch als nicht nur zweckmäßig, sondern auch strebenswert und notwendig im Sinne der Weiterentwicklung.
Ich sehe schon, da können wir noch ein bisschen länger drüber diskutieren heute.
Da können wir ja noch mal einen Podcast für machen.
Schauen wir mal.
Genau.
Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr auch Diskussionsbedarf habt, dann schreibt es uns gerne auf unsere Mailadresse podcast@bild.or.at oder lasst uns auch gerne in unseren Social-Media-Kanälen eine Nachricht da. Ansonsten findet ihr die Verlinkung zur Blue Minds Company mit Evelyn Steinberger-Kern in unseren Shownotes. Da verlinken wir euch auch nochmal die Details zu uns. Und ja, Chris, gibt es noch was zu sagen?
Du hast eigentlich jetzt alles Notwendige gesagt. Und ansonsten kann ich jetzt nur nochmal ankündigen, dass wir im gewohnten Rhythmus unsere weiteren Folgen dann natürlich veröffentlicht werden. Das heißt, Spiegelbild kommt nach Veröffentlichung dieser Folge und zum Ende dieses Monats dann auch natürlich wieder bildlich gesprochen. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir jetzt eigentlich alle wichtigen Informationen besprochen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, liebe Zuhörerinnen. Und okay. Vielen Dank, dass
Bis
du wieder dabei warst,
Sandra. Tschüss.
Ciao.